Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Wir beginnen mit einer sehr erfreulichen Meldung. Deutschland schickt den Film Die Saat des heiligen Feigenbaums von Regisseur Mohamed Rasoloff ins Rennen um die Oscars als bester internationaler Film. Rasoloff thematisiert in dem Film ja auch die politischen Proteste in seiner Heimat, dem Iran. Und der Regisseur musste dann auch aus seinem Land fliehen, lebt inzwischen in Deutschland. Der Film wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und kann daher auch für das Land ins Rennen gehen. Eine neunköpfige Jury unter Vorsitz von Schauspieler Ulrich Mattes hat den Film am Donnerstag nominiert. Und zu kritischen Stimmen, die hinterfragen, ob dieser Film wirklich, Zitat, deutsches Filmschaffen, deutsche Befindlichkeit und deutsche Kreativität repräsentiert. Da hat Ulrich Mattes hier im Programm gesagt:
Das freut uns, dass es doch viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die hier in Deutschland mittlerweile künstlerisch arbeiten. Wir sind halt nicht mehr im Jahre 1956. Man muss nicht in Kaiserslautern oder in Greifswald geboren sein, um in Deutschland interessante, tolle Kunst zu machen. Wir freuen uns explizit, dass wir diesen wirklich herausragend tollen Film, der in Cannes mit einer viertelstündigen Standing Ovation gewürdigt worden ist, der ist unabhängig von dem ganzen politischen Klimbim drumherum. Es ist ein wirkliches Meisterwerk eines großen Regisseurs des Weltkinos. Und dass der die Regularien für einen deutschen Film erfüllt, freut uns. Und wir gehen damit, wie Sie merken, offensiv um und haben ihn halt jetzt nach Hollywood geschickt.
Das sagt der Schauspieler Ulrich Mattes, Vorsitzender der Jury, die den Film für German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, ausgewählt hat. Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohamed Rasoloff hat sich gegen etwa ein Dutzend weitere Bewerberfilme durchgesetzt, auch gegen den Film Die Unbeugsamen 2, ein Dokumentarfilm über ostdeutsche Frauen.
Was würden Sie davon halten, wenn Ihre Frau auch Ihr Chef wäre?
Nicht besonders viel, weil das wäre furchtbar. Na, wenn sie ihre Arbeit vernünftig macht.
Stimmen von Männern aus der DDR zu hören in Die Unbeugsamen 2. Der Film kommt am Donnerstag in die Kinos und der Regisseur des Films ist gleich zu Gast. Wir schauen auch in dieser Sendung auf die ostdeutsche Filmszene vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Die Unbeugsamen, so heißt ein Dokumentarfilm, der vor 3 Jahren ins Kino kam und Frauen der Bonner Republik porträtiert hat. Also Politikerinnen wie Hildegard Hambücher, Hertha Däubler-Gmelin oder Christa Nickels. Der Film hat ziemlich eindrucksvoll von ihren Kämpfen um politische Teilhabe im Bonner Parlament erzählt. Nun kommt der zweite Teil ins Kino, Die Unbeugsamen 2. Guten Morgen, ihr Schönen. Und dieser Teil widmet sich nun den Frauen in der damaligen DDR.
Ich finde, dass die Emanzipation der Frau das beste Erbe der DDR ist.
Alle Frauen haben gearbeitet. Die Hausfrau war die absolute Ausnahme.
Die DDR brauchte diese Frauen. Es gab keine Arbeitskräfte.
Eine Hausfrau zu sein, war auch was ganz Negatives.
Ja, das war am Ende die Schauspielerin Katrin Sass, die da zu hören war. Über ostdeutsche Frauen und ihr westdeutsches Pendant unterhalte ich mich jetzt mit dem Regisseur beider Filme, mit Thorsten Körner. Guten Tag.
Hallo.
Ja, erstmal überhaupt die Frage, warum fanden Sie das einen interessanten Satz, sich einem Land, also jetzt beiden Ländern, der Bundesrepublik und der DDR, aber vor allem über die Perspektive der Frauen zu nähern?
Na, ich bin als jemand, der in Westdeutschland geboren ist, als Kind der alten Bonner Republik, irgendwann bei meinen Arbeiten darauf gestoßen, dass Frauen total ausgeblendet, unsichtbar gemacht wurden, gerade im politischen Bereich, und fand das empörend, weil ich erst dann merkte als Mann um die 50, wie ungerecht diese Gesellschaft war, und habe dann auch versucht, diesen Blick nach Ostdeutschland für den zweiten Teil zu lenken, weil auch meine Familie aus Ostdeutschland kommt. Meine Mutter kommt aus Leipzig, meine Familie ist 1960 geflohen über Berlin nach Westdeutschland. Mein älterer Bruder ist noch in Leipzig geboren. Insofern hatte ich eine, möchte ich sagen, gesamtdeutsche Kindheit, weil meine Großeltern wieder in Leipzig geblieben sind. Und da haben mich diese Fragen, wie sah das eigentlich mit Frauen in Ostdeutschland aus und hatten die da mehr Gleichberechtigung, die haben mich interessiert.
Hm. Beim ersten Film, ich habe es ja gerade gesagt, hatten Sie Politikerinnen im Bild, im Blick. Der zweite steht nun ja irgendwie automatisch in Beziehung zum ersten, und das hat die Konzeption, denke ich, nicht ganz einfach gemacht, denn 1:1 übertragen ließ sich das Konzept ja nicht auf die DDR. Wie sind Sie in dem neuen Film vorgegangen, Protagonistinnen zu finden?
Also mir war ganz wichtig, dass man beide Teile nicht unmittelbar miteinander vergleicht, denn es kommt gerade auch jetzt wieder in diesen erregten Ost-West, auch Ost-Ost-Debatten darauf an, dass man Differenzen anerkennt zwischen Ost und West und nicht versucht, die in Anführungszeichen Ostdeutschen den Westdeutschen anzugleichen. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir ein anderes Ensemble finden, dass wir andere Frauen finden, dass es vielleicht auch ein Ensemble wird, das ja pluraler und bunter ist, als man das vielleicht erwarten würde, wenn man über Frauen in der DDR oder über das Land handelt. Und ich wollte ganz ausgesprochen nicht einen Film über die DDR machen, sondern ich wollte einen Film über Menschen in der DDR machen und das Land dann allenfalls durch die Menschen porträtieren, aber nicht umgekehrt die Menschen zu Sklavinnen ihres Landes machen.
Und die Auswahl der Frauen, die jetzt zu sehen sind, da sind einige Künstlerinnen dabei, Katrin Sass habe ich schon erwähnt, aber auch die Schriftstellerin Katja Lange-Müller oder Barbara Mädler, Regieassistentin bei der DEFA. Also wie haben Sie die Frauen ausgewählt?
Na, man recherchiert wie verrückt und sucht in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Man hört sich um und schaut hier und dahin. Man geht manchmal zum Zahnarzt, so wie ich. Und dann sagt die Zahnarzthelferin zu mir, dann kommen Sie um 23:15. Und weil ich wusste, dass die ostdeutschen Frauen oder Ostdeutsche sich so ausdrücken zeitlich auf der Chronografie, habe ich gesagt, Sie kommen aus Ostdeutschland. Sagt sie, ja. Über meine Mutter wurde auch schon mal ein Dokumentarfilm gemacht. Und ich, nee. Und sie, ja, wirklich. Und tatsächlich war dann Kerstin Bienert die Tochter einer Frau, die in Volker Köpps sehr berühmten Wittstock-Zyklus eine Rolle spielt. Und dann habe ich sofort zu ihr gesagt, wollen Sie nicht mitmachen in diesem Dokumentarfilm und erzählen Sie doch bitte über Ihre Mutter und über Ihr Leben in der DDR.
Und Sie arbeiten eben mit Aussagen der Frauen, die Sie interviewen, aber auch mit Archivmaterial. Wie schwer war es, an Archivmaterial zu kommen und wie sehr hat das dann auch letztendlich auch die Auswahl mitbestimmt?
Es war jetzt nicht schwer, an Archivmaterial zu kommen. Das ist ja alles recht gut erfasst, auch von der DEFA-Stiftung Progress, Deutsches Rundfunkarchiv. Es war eher schwierig, in den Archivalien, also in den Dokumenten, kritische oder dissidentische oder ambivalente oder abweichende Töne von Frauen zu finden, die sich diesem Gleichstrom der verordneten Ideologie entzogen. Und die gibt es und die muss man finden. Und das ist schwierig, das zu finden, weil diese Momente nicht verschlagwortet sind. Also man kann nicht ins Archiv gehen und sagen, finde mal bitte diesen abweichenden O-Ton, der nicht konform ist mit der Staatsführung. Sowas wird man nicht finden. Aber wenn man das reiche Filmerbe der DDR sich anschaut, und es gibt ja wunderbare Filme einfach, die noch viel zu wenig bekannt sind teilweise, dann findet man da Korrespondenzen, da findet man da Ambivalenzen und da findet man ganz interessante Einschätzungen von Frauenschicksalen, die nicht mit der von oben verordneten Gleichberechtigungsideologie zusammenpassen.
Wir haben ja eben schon einige Aussagen von Frauen gehört, die sagten, die Emanzipation sei das wichtigste Erbe für sie der DDR. Das ist ja auch immer dieses Bild, auch heute noch, die Frauen waren stark und unabhängig. Es gibt dann aber im Film auch diese Aussagen.
Meine Mutter war die Erste, die aus dem Haus ging und war die Letzte, die zurückkam. Unterstützung von meinem Vater hatte sie nicht.
Dann war natürlich die Männerwelt auch überzeugt, dass sie das am besten können.
Und bloß nicht in Positionen, wo sie der politischen Ebene gefährlich werden konnten.
Also soweit einige Frauen. Herr Körner, wie schätzen Sie das also ein mit dieser Emanzipation in der DDR, die angeblich so weit fortgeschritten war?
Na, wir haben ja unter anderem gerade Tina Povileit, die Schlagzeugerin, gehört und Brunhilde Hanke, die langjährige Oberbürgermeisterin von Potsdam. Und man muss das klipp und klar sagen, wahrscheinlich war der Mann in der DDR genau der alte Adam, der in der Bundesrepublik den Frauen das Leben so schwer gemacht hat. Es hat sicherlich fortschrittlichere Väter gegeben, es hat sicherlich familienpolitische Leistungen gegeben, die den Frauen geholfen haben, Familie und Arbeit miteinander zu verbinden. Aber andererseits waren sie dann doch wieder mit der Care-Arbeit, mit der Familienarbeit beschäftigt. Und nach der ersten Schicht in 8 Stunden im Betrieb haben sie dann die Hausarbeit gemacht. Sie sollten sich weiterbilden. Da hat der Staat ja auch sehr darauf geachtet und gedrängt, was einerseits eine Chance für Frauen ist. Aber andererseits, wenn sie das leisten müssen, neben all den anderen Arbeiten, ist das schwierig. Aber ich würde schon sagen, dass die Frauen, die ich interviewt habe, dass die alle sehr geprägt waren durch die Arbeit, die sie geleistet haben. Und die Arbeit hat sie dann in gewisser Weise auch resilient und stark und selbstbewusst auch gegenüber den eigenen Männern gemacht.
Es gab ja 1990 auch den Frauenreport, initiiert von Martina Grasse, der ersten und einzigen Gleichstellungsbeauftragten der DDR. Wie sah es dann da aus mit den Ergebnissen der Gleichstellung?
Ja, der Film zitiert natürlich diese Ergebnisse und da kommt klipp und klar, tritt da zutage, dass Frauen weniger Freizeit in der DDR hatten, dass sie schlechter bezahlt waren, dass sie auch viel weniger Leitungspositionen einnahmen. Auch im Politbüro gab es ja kein wirkliches stimmberechtigtes Vollmitglied sozusagen. Also das sind alles Punkte, wo man dann doch sieht, ja, es gab von oben eine angeordnete quasi Gleichberechtigung, eine Ideologie, Bilder der Gleichberechtigung, aber eingelöst im Alltag wurde vieles nicht. Und dennoch, würde ich sagen, dennoch strahlen diese Frauen auch in diesem Film ungeheure Stärke. Und ja, man spürt diesen Frauen an, dass sie diese Vielfachbelastung auf ihre Art und Weise gemeistert haben.
Ja, Sie beziehen bei beiden Filmen, das fand ich interessant, auch die Architektur mit ein. Also in dem Film über die Bonner Republik sehen wir diese Nachkriegsbauten in der DDR, häufig Wandmalereien. Wie sehr sagt die Architektur in beiden Ländern denn auch was aus über die Stellung der Frau oder vielleicht zumindest über den gesellschaftlichen Geist der Zeit?
Na, für diesen Film haben wir wahnsinnig viele Wandmosaike, öffentliche Kunst am Bau gefilmt. Und ich habe da immer versucht, das Bild der Frau, das da propagiert wurde, zu zeigen. Und ich wollte zeigen, dass das sehr utopische Bilder sind, einerseits und andererseits in diesen Bildern aber die Frau dann doch wieder entweder mit der Friedenstaube, mit der Blume am Rand steht und die Führungsrolle die Männer übernehmen. Jetzt stehen diese Architekturen ja ziemlich unvermittelt in der Landschaft, hier in Berlin, Haus des Lehrers am Alexanderplatz. Aber vieles ist einfach abgerissen worden. Und das ist auch ein Punkt, was der Film versucht zu erzählen. Der sogenannte Aufbau Ost war gleichzeitig auch ein Abriss Ost. Und mit dem Abriss der Architekturen hat man gleich die Menschen mitentsorgt und die Lebensleistungen mitentsorgt und hat die Biografien nicht gewürdigt. Und diese Hereinnahme der Architekturen oder der Architekturbilder ist ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht auch mal innehalten in unseren westdeutschen Abrissbemühungen der DDR, sondern dass wir, bevor wir vielleicht zu einem gedeihlicheren Miteinander kommen, einfach mal erinnern, was ist da gewesen. Und dieses Land war mehr als Architektur, dieses Land war mehr als das Politbüro, dieses Land war mehr als Mauer, Stasi und Stacheldraht. Und das will der Film auch erzählen.
Im Film kommen ja auch Bürgerrechtlerinnen zu Wort, wie zum Beispiel Ulrike Poppe. Frauen, das zeigt der Film, waren wichtig für die Bürgerrechtsbewegung. Ja, irgendwie denken Sie in dem Zusammenhang auch an die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg?
Na, ich denke natürlich unentwegt an diese Landtagswahlen und mich erfüllen die vielleicht kommenden Ergebnisse mit Sorge. Ich möchte mich so ein bisschen dagegen abgrenzen, dass man den Film ganz und gar im Vorfeld der Landtagswahlen als ostdeutsches Stimmungs- oder Gesamtbild versteht. Ich glaube, was der Film ja leisten kann, dass er einfach Mut macht. Der zeigt Frauen, die resilient sind, der zeigt Frauen, die empathisch sind mit anderen Frauen. Wir haben da ja ganz viele Protagonistinnen, die über ihre Mütter erzählen, von ihren Müttern erzählen. Das sind also Frauen, die sind empathisch. Das ist eine Schlüsselqualifikation für komplexe Demokratien, wenn man nicht mehr es schafft, sich in andere hineinzusetzen, zu versetzen und Fürsprache zu üben. Und das tun diese Frauen auch. Dann ist es schlecht um eine Gesellschaft bestellt. Also ich glaube, dass dieser Film ein Stück weit Unterfutter, vielleicht auch ein Stück Mutmacher sein kann in diesen Zeiten, wenn man sich auf sich selbst, auf seine Leistung besinnt und auch historisch würdigt, was die Ostdeutschen geleistet haben. Und das geht im aktuellen Diskurs vielfach unter, weil wir die Ostdeutschen nur als Problembären der deutschen Geschichte erfassen und dabei ganz viel unterschlagen, was an anderen, an pluraleren Sichtweisen da ist.
Das sagt Thorsten Körner, sein neuer Dokumentarfilm Die Unbeugsamen 2. Guten Morgen, ihr Schönen. Der läuft ab Donnerstag im Kino. Und Ihnen vielen Dank für Ihren Besuch, Thorsten Körner.
Ich bedanke mich.
Die anstehenden Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sorgen auch in der Filmwelt für Diskussion. Was könnte eine möglicherweise von der AfD beeinflusste Kulturpolitik in Zukunft bedeuten? Institutionen wie die DEFA-Stiftung, das Filmmuseum Potsdam, aber auch verschiedene Kinos haben sich entschieden, Stellung zu beziehen. Christian Berndt über den Kampf ostdeutscher Kinos und Filminstitutionen um die Demokratie.
Es beginnt mit einem Ausschnitt aus dem DEFA-Klassiker Die Legende von Paul und Paula. Dann spricht der frühere Hauptdarsteller Winfried Glatzeda.
Ich kann nur jedem sagen, es gibt nichts Schöneres als eine demokratische Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Wir haben die Wahl.
Glatzeder ist in einem Wahlaufruf-Clip zu sehen, der zur Kampagne der DEFA-Stiftung vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gehört. DEFA-Vorstand Stefanie Eckert.
So wie momentan die Tendenzen aussehen, würde die als vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufter Verdachtsfall Alternative für Deutschland mit ziemlich hohen Wahlergebnissen erfolgreich sein. Und das bereitet uns Sorgen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen keine Wahlempfehlung geben, aber wir möchten einfach dazu aufrufen, nehmt eure Stimme wahr, geht wählen und überlegt euch einfach vorher, wen man tatsächlich wählt.
Für die Wahlaufrufe wurden ausschließlich frühere DEFA-Schauspielerinnen und Schauspieler angefragt und jeder Clip beginnt mit einem DEFA-Filmausschnitt. Damit will man eine spezifische ostdeutsche Wählerschaft erreichen.
Wenn wir dann merken, dass es so bestimmte Bevölkerungsschichten gibt, die DEFA-Filme sehr mögen, gerne rezipieren, aber eine komplett andere Weltanschauung haben, die nicht unseren demokratischen Werten entspricht, dann hat sich bei uns einfach im Laufe dieses Jahres auch das Gefühl entwickelt, warum kommen wir nicht ins Gespräch oder versuchen einen Dialog zu starten über die Filme. Und das ist jetzt mit der sozialen Medienkampagne ein erster Versuch.
Auf Instagram und YouTube gibt es parallel zu den dort frei verfügbaren DEFA-Filmen auch ein Diskussionsforum. Das bedeutet für die DEFA-Stiftung allerdings auch eine Herausforderung.
Es ist erschreckend, wie sehr die jetzige Demokratie in Frage gestellt wird von vielen DEFA-Zuschauerinnen. Das war mir so vorher nicht bewusst.
Einen politischen Trailer zeigen auch die Passage-Kinos in Leipzig vor jedem Film.
Kommt mal alle zusammen gegen den Faschismus!
Er ist 20 Sekunden lang und ist von dem Leipziger Verein Leipzig zeigt Courage und Hand in Hand. Und die organisieren am 25. August eine Großdemo, um für Demokratie aufzurufen, sich gegen rechts zu positionieren. Eben natürlich im Hinblick auf die Wahl am 1. September.
Die Passage-Kinos Leipzig wollen ihre Reichweite nutzen, um zu mobilisieren, sagt Theaterleiterin Christine Klemann. Die Kinos verstehen sich klar als Institution mit bildungspolitischem Auftrag und veranstalten politische Filmvorführungen mit Diskussionen. Eine spezielle Vernetzung zwischen den Kinos in Sachsen im Hinblick auf Veranstaltungen zu den Wahlen gibt es nicht. Viele Kinos scheinen auch eher zurückhaltend, was ein direktes politisches Engagement betrifft, so Klemann.
Der eine Aspekt ist, dass Kinos sich immer als Orte für jedermann verstanden haben und für alle offen sein wollen und keine politischen Orte sind, sondern Kulturstätten. Und das andere ist vielleicht wirklich auch Sorge, dass sie Publikum verprellen, dass tatsächlich auch Druck ausgeübt werden würde, wenn sie denn eindeutig Positionen beziehen.
In Leipzig sei das nicht so sehr das Problem, aber wenn sie mit Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in Thüringen spreche, sagt Klemann, sind die Befürchtungen greifbar, was eine von der AfD bestimmte oder beeinflusste Politik bedeuten könnte. Das bestätigt auch der Geschäftsführer des Kinoclubs Erfurt, Ronald Troué.
Natürlich haben alle im Kulturbereich Bedenken, dass die Rahmenbedingungen sich ändern, dass es Einschränkungen von Möglichkeiten gibt, von ideeller Unterstützung von politischer Seite, dass sozusagen die Aktionsräume kleiner werden könnten.
Der Kinoclub feiert als ältestes Kino Erfurts nächstes Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Kürzlich hat sich das Kino an der Aktionswoche 100 gegen Rechts des Erfurter Netzwerks für kulturelles Leben beteiligt.
Ey, der Straff mit Hüttensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwirten und der Saukraut!
In seinem Sommer-Open-Air-Programm hat der Kinoclub Charlie Chaplins Der große Diktator als Beitrag zur Aktionswoche gezeigt. Aber ein dezidiertes Programm zu den Wahlen gibt es nicht.
Aber wir machen ja generell ein ziemlich breites Programm mit Dokumentarfilmen und Diskussionsrunden dazu. Und in solchen Rahmen zeigt sich dann so eine Haltung, die wir irgendwie vermitteln wollen.
Aber damit erreicht man, meint Troué, oft nur ein bestimmtes Publikum.
Zu uns kommen in der Mehrheit schon Zuschauer, die so eine ähnliche gesellschaftliche Ausrichtung oder Ansichten haben wie wir. Aber wie erreicht man halt die anderen? Schwierig.
Nur wenige Kinos in Sachsen, Thüringen und Brandenburg thematisieren in Programm und Veranstaltungen die kommenden Wahlen und den drohenden Rechtsruck, so wie es etwa das Filmmuseum Potsdam im August mit seiner Filmreihe Kino gegen Rechts macht. Vielleicht ändert sich die Zurückhaltung aber auch, wenn die Wahlen ausgehen sollten, wie befürchtet.
Christian Berndt über die Filmszene und die anstehenden Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Am Donnerstag kommt eine Sommerkomödie um überambitionierte Eltern und einen cleveren Sohn in die Kinos. Alles 50-50 heißt der Film von Alireza Gulafschan. Die beiden Eltern, gespielt von Laura Tonke und Moritz Bleibtreu, sind getrennt, teilen sich aber die Erziehung des 11-jährigen Sohns Milan. Alles ist eben 50-50 aufgeteilt. Bei einem gemeinsamen Urlaub in einem Luxusresort stellt sich aber heraus, dass es ja gewisse Lücken in der Erziehung gibt. Dass Milan zum Beispiel nie schwimmen gelernt hat.
Wie kannst du nicht wissen, dass er nicht schwimmen kann?
Moment, du wusstest das doch auch nicht.
Was macht ihr bitte bei euren Freizeitaktivitäten, wenn er nicht mal schwimmen lernt?
Jetzt kommt das Lied wieder, oder was? Wer wollte denn nicht, dass er zum Babyschwimmen geht? Hä?
Ja, weil Chlorluft Asthma fördert.
Das ist doch Schwachsinn, Marion.
Das steht überall.
Du bist doch diejenige, die ihn vom Anfang an Angst gemacht hat vom Wasser. Und übrigens nicht nur vom Wasser, vor allem, der hat sogar Schiss, ins Riesenrad zu gehen.
Ja, und du überhäufst ihn mit Equipment. Na, Hockey, Golf, Baseball. Kein Wunder, dass er nicht zum Schwimmen lernen kommt. Sein ganzes Zimmer ist voll davon. Und nichts davon berührt er, nichts.
Er sucht halt noch.
Ah ja? Ja. Geschenke sind keine Aufmerksamkeit.
Na klar, du machst natürlich alles richtig, ne?
Ein Ausschnitt aus dem Film 50-50. Unter anderem über die Herausforderungen von Erziehung spreche ich mit dem Regisseur des Films, mit Alireza Gulafschan. Guten Tag und herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich.
Das ist der Abschlussteil der Komödientrilogie nach Die Goldfische von 2019 und JGA von 2022. Also erst ein Investmentbanker, dann ein Single im Zentrum in Zeiten von unverbindlicher Liebe. Warum jetzt in diesem Film alles 50-50, das geschiedene Paar, das sich um den gemeinsamen Sohn kümmert?
Ja, ich denke, private Themen spielen da doch eine Rolle. Ich bin selbst vor 5 Jahren ungefähr Vater geworden und da hat sich natürlich angefangen, mich mit Erziehungsthemen auseinanderzusetzen. Und ja, ich glaube, ich habe da ein Sinnbild gesucht für diese unterschiedlichen Erziehungsstile, mit denen man so oder so konfrontiert ist. Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr, dass dieses Paar geschieden ist, sondern das sind Themen, die, glaube ich, alle Eltern, ob geschieden oder nicht, haben. Und die Trennung ist natürlich eine Zuspitzung dieser Unterschiedlichkeit oder beziehungsweise Kompromisslosigkeit dieses Elternpaars.
Ja, ich glaube, viele finden sich in vielen Themen wieder und trotzdem spielen sie ja auch mit den Resultaten, was passiert, wenn sich jemand scheiden lässt. Denn die Eltern kümmern sich, daher auch der Titel, alles 50-50, 50-50 um den Sohn und wollen alles genau richtig machen. Irgendwann werden sie aber in die Schule zitiert und die Schulpsychologin spricht eben von einer 20-prozentigen Erziehungslücke. Können Sie sagen, was es mit dieser Erziehungslücke auf sich hat? Und das ist wahrscheinlich auch ein fabelhaftes Feld für Geschichten, oder?
Ja, ich meine, es gibt ja wahnsinnig verschiedene Modelle, wie man mit einer Trennung, mit einem gemeinsamen Kind oder mit gemeinsamen Kindern umgeht. Man trennt sich ja nicht wirklich in dem Moment, wo man gemeinsame Kinder hat in der Regel. Und ein Modell ist dieses 50-50, was mittlerweile auch sehr beliebt ist, wo man wirklich dann getrennte Wege gehen kann, wo man sagt, du machst, wie du es machen willst und ich mache, wie ich das machen will, um letzten Endes weitere Konflikte zu vermeiden. Und ich glaube, dieser Film will dieses Modell auch ein bisschen in Frage stellen, ob das der richtige Weg ist, ob das überhaupt möglich ist, sag ich mal, diese Konflikte zu vermeiden. Und wir haben hier einen etwas schelmischen 11-Jährigen, der diese Lücke, die da entsteht und die Unfähigkeit der Eltern miteinander wirklich offen zu kommunizieren, auch ausnutzt zu seinem eigenen Nutzen.
Ja, der dann plötzlich Espresso trinkt, sich auch ein Espresso dann in den Urlaub aufs Hotelzimmer bestellt, weil er dann auch sagt, naja, aber Mama hat's erlaubt oder Papa hat's erlaubt, die Eltern gegenseitig ausspielt. Was man ja auch schon aus einer Erziehung kennt, wo beide Eltern zu Hause leben, oder?
Absolut, genau. Aber das ist eben verstärkt bei einem Modell, wo man sagt, wenn du bei Papa Fernsehen gucken darfst, dann ist es so. Das ist eben oft bei diesem 50-50-Modell der Fall. Bei mir zu Hause ist das dann nicht möglich. Ich meine, das kann zu wirklich teilweise tragischen Situationen führen. Ich habe im Vorfeld auch viel recherchiert mit Psychologinnen, die auch mal erzählt haben von einem Fall, wo ein Kind bei einem Elternteil eine Brille tragen muss und schlechter sieht als bei einem anderen Teil. Und das ist wirklich extrem, wie groß der Einfluss dieser Eltern in der Trennung ist und dass viele Kinder dann fast schon eine gespaltene Persönlichkeit auch entwickeln können. Wie gesagt, das ist ein Feld, wo man auch sehr, sehr triste und tragische Geschichten erzählen kann. Ich habe mich jetzt eher fokussiert auf Erziehungsthemen, die universeller sind, wo man jetzt nicht sagt, das ist sehr milieuabhängig oder das ist ein sehr, sehr spezieller Fall. Gott sei Dank haben wir diese Themen nicht, sondern genau dahin geguckt, wo fast alle, ob geschieden oder nicht, ob alleinerziehend oder nicht, ähnliche Erziehungsprobleme erleben.
Und der Film spielt im Urlaub in Italien, in einem Luxusresort, weil da die Fallhöhe besonders hoch ist, in einem Idyll, in dem dann Verschiedenes schief geht?
Ja, ich glaube, das ist gerade bei diesem Elternpaar, das sind Münchner Anwälte, die wahnsinnig erfolgreich sind und auch viel arbeiten, legt man sich auch so eine Routine zurecht. Also da wird das Kind auch wegorganisiert. Heute hast du diese Sportart, morgen hast du Klavier, dann kümmert sich die Babysitterin oder wie auch immer. Ich muss immer lachen, weil wenn einige sagen, wir sind in den Urlaub gefahren, das war so toll, weil da werden dir die Kinder direkt beim Hoteleingang weggenommen. Ich weiß nicht, ob das meine Vorstellung von einem gelungenen Urlaub ist, dass man mir das Kind wegnimmt, sondern irgendwie denke ich, sollte es doch darum gehen, dass man dann ja Qualitätszeit miteinander verbringt. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt von der Geschichte, dass es heutzutage vielen Eltern schwerfällt, wirklich sich hinzusetzen und da zu sein mit dem Kind und einfach Zeit zu verbringen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Aber sie selber, also die Figuren selber, würden ja sagen, na, wir wollen auch aber dem Kind das Beste ermöglichen und deswegen Tennisunterricht, deswegen Schwimmunterricht. Meinen die das wirklich so oder lügen sie sich selber auch so ein bisschen was in die Tasche? Oder haben sie vielleicht sogar verlernt, diese Qualitätszeit mit dem Kind zu verbringen?
Ja, ich glaube, die meisten, also vor allem, wenn man so sehr berufstätig ist oder man denkt einfach sehr wirtschaftsorientiert. Es gibt im Wirtschaft sehr konkrete Parameter, wie man Erfolg messen kann. Und das gibt es in der Erziehung nicht. Und wir haben auch ein Schulsystem mit gewissen Noten und so weiter, aber das ist dann jetzt der Schule überlassen. Aber wie kann man als Eltern vorweisen, dass man es gut gemacht hat? Deshalb sind, glaube ich, viele Eltern ja mit einem gewissen Druck dahinter, dass das Kind Klavierunterricht oder Geigenunterricht macht, obwohl sie gar nicht jetzt dahinter sind, dass das Kind später eine Musikerkarriere macht. Das ist ja dann auch die Ironie, dass sie dann dagegen sind und sagen, ja, als Musiker willst du ja nichts verdienen, aber bitte geh zum Klavierunterricht, weil wenn mal Besuch zu Hause kommt, dann möchtest du was vorspielen und das ist dann vermeintlich ein Arbeitszeugnis für eine gute Elternschaft. Ich glaube, das ist, wonach sich viele Eltern klammern, nach konkreten Parametern, dass man sagt, das haben wir jetzt gut gemacht, aber letzten Endes brauchen Kinder das nicht. Ich glaube, Kinder brauchen eine ziemlich simple Spielwiese und das Gefühl, dass jemand hinter ihnen steht, der sie liebt, egal ob sie gerade Mist bauen oder nicht.
Und der Elfjährige, also der Milan, der wird häufig gar nicht gefragt, wenn die Eltern sich wieder irgendwas überlegen. Es ist häufig im Film auch so ein bisschen tragikomisch. Welche Überlegungen sind bei der Inszenierung eingeflossen, dass wir als ZuschauerInnen unweigerlich auch immer wieder Milans Perspektive einnehmen?
Ja, das Duo, auch besetzt mit Laura Tonka und Moritz Bleibtreu, die mag man im komödiantischen Sinne, weil sie für viel Chaos und durch ihre gewissen Schwächen, die sie komödiantisch auch ausspielen, die Schwächen der Figuren, freut man sich auch über ihre Unfähigkeiten. Aber in gewissen Momenten gibt es dann doch einen kurzen Perspektivwechsel und das ist oft auch relativ simpel gemacht, dass wir dann näher sind bei Milan an seiner Figur, wie er den Kopf hängen lässt und wir dann mit ihm spüren, dass das Schwimmen eben nicht sein Problem ist. Und es gibt im Film eine weitere Figur, das ist dieser pseudophilosophische Bademeister Paris, der ein bisschen diese Zuschauerperspektive einnimmt und mit uns versteht, sein Problem ist jetzt nicht, dass er nicht schwimmen kann oder nicht Tennis spielen will, sondern er hat ein Selbstbewusstseinsproblem und er hat zu wenig Platz und Zuwendung letzten Endes bekommen, wahrscheinlich in dieser Familie.
Es ist lustig, dass Sie sagen pseudophilosophisch, weil zu philosophisch, also er verbreitet Weisheiten, aber zu philosophisch und weise durfte er dann auch nicht rüberkommen, oder?
Ja, gut, er ist immerhin Bademeister am Ende. Genau. Und ja, also es ist auch schon auch wichtig, dass man nicht mit einem pädagogischen Zeigefinger daherkommt. Das ist immer eine Komödie. Und wie gesagt, ich will eher meine Fragen und Beobachtungen mit dem Publikum teilen und nicht von oben herab sagen, so und so geht gute Erziehung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie gute Erziehung geht. Aber ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Wenn wir von der Komödie sprechen, wie wichtig ist es für Sie als Drehbuchautor, dass Sie Ihre Figuren mögen?
Mögen, weiß ich nicht. Also ich muss sie auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, ich mag sie, wenn sie gewisse Chaos mit reinbringen, weil dann habe ich eine Geschichte. Also eine Figur, die sehr irgendwie ausgeglichen ist und bei sich und durch austherapiert ist, ist insofern nicht geeignet. Also vor allem nicht für eine Komödie. Insofern mag ich sie, wenn sie der Komödie dienlich sind und gewisse Macken und Schwächen haben, aber umso mehr müssen diese kohärent sein, psychologisch einfach Sinn machen aus der Figur heraus. Und das ist mal genauer, mal mit, sag ich mal, Comedy-Hausnummern, die aus der Commedia dell'arte-Tradition kommt. In dem Fall Klar habe ich gewisse Beobachtungen, die schon stereotypisch sind, aufgegriffen, aber dann versucht wirklich sehr genau hinzugucken, wie die innere Mechanismen dieser Figuren wirklich funktioniert auf einer psychologischen Ebene.
Der Regisseur Alireza Gulafschan. Die Komödie Alles 50-50 mit Laura Tonke und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen läuft ab Donnerstag im Kino. Das Genre-Kino boomt gerade an den Kinokassen. Horrorfilme wie Long Legs oder Maxine zum Beispiel mit ihrer Kombination aus durchgeknallten Geschichten und einer ästhetisch ambitionierten Form. In den USA spricht man daher schon vom Elevated Genre, also vom gehobenen Genre. Ein Trend, den jetzt auch ein deutscher Regisseur befeuert. Tilman Singer. Er hat jetzt seinen zweiten Film Cuckoo vorgelegt, gleich mit Hollywood-Stars. Cuckoo kommt am Donnerstag in unsere Kinos. Mein Vollbildkollege Patrick Wilinski hat mit Tilman Singer gesprochen und stellt den Shootingstar des Genre-Kinos und seinen neuen Film vor.
Du musst höflich und nett bleiben, auch wenn der Kunde unfreundlich ist. Und vergiss nicht, das Schild aufzustellen, wenn du auf die Toilette gehst.
Gretchen, 17 Jahre alt, zieht widerwillig nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrem Vater, der mit seiner neuen Frau und kleinen Tochter Amerika verlassen hat, um in den deutschen Alpen eine Luxusresidenz für den reichen Hotelbesitzer Herr König zu planen. Schon bald arbeitet Gretchen für ihn an der Rezeption.
Aber bei ernsthaften Problemen rufst du den Chef an. Er wohnt die Straße hoch.
Er lebt in einem Ferienbungalow?
Er hat das Hotel gekauft und die Bungalows stehen quasi in seinem Vorgarten.
Doch schnell merkt die Teenagerin, dass die bayerische Idylle nur Fassade ist. Seltsame Dinge geschehen. Weibliche Hotelgäste übergeben sich in der Lobby und eine blonde Frau mit Brille und Trenchcoat verfolgt Gretchen, als sie eines Nachts mit dem Fahrrad nach Hause fährt. Als dann auch noch ihre Stiefschwester Alma seltsame Anfälle erleidet und Herr König mit einem unheimlichen Arzt dem Mädchen zu nahe kommen, spürt Gretchen, dass etwas Furchtbares im Gange ist.
Die erste Sache, die so ein bisschen der Auslöser war, das war eine BBC-Doc über den Kuckuck in England von Attenborough.
Sagt der Regisseur von Cuckoo, Tilman Singer. Der Ursprung des Horrorfilms war also nicht nur eine Naturdoku, sondern das seltsame Verhalten des Kuckucks, der nie selbst brütet, sondern sein Gelege von Wirten bebrüten lässt, was Biologen Brutparasitismus nennen.
Ich fand am bewegendsten die kleinen Wirtseltern, die irgendwann auch kleiner sind als das Kuckucksküken, was das ganze Nest ausfüllt, die nicht aufhören, dieses Küken zu füttern. Das hat mich bewegt. Da steckte mehr drin als Horror und da steckte irgendwas drin, was mich an Familiengeschichten erinnert hat.
In Cuckoo erzählt Tilman Singer metaphorisch verspielt vom Grauen der falschen Gene, von der Angst der Kinder vor falschen Eltern und kombiniert dies mit einer bizarren Dr. Moreau-Geschichte in den bayerischen Alpen, die auch das unheimliche der deutschen Romantik mitdenkt.
Ich habe damit gespielt, wie der Rest der Welt sich Deutschland vorstellt. Und das passiert ja immer so durch die Linse des US-amerikanischen Films. Das hat dann zur Folge, dass ganz Deutschland eigentlich Bayern ist und es überall Berge gibt.
Der Film ist erstaunlich gut besetzt mit Euphoria-Star Hunter Schäfer und dem Briten Dan Stevens. Produziert von der amerikanischen Hitschmiede Neon mit einem Budget von 7 Millionen $. Da hat Hollywood dem unbekannten deutschen Regisseur einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Basierend allein auf dem Erfolg seines No-Budget-Debüts Loose, das Singer für die Kunsthochschule für Medien in Köln gemacht hat.
Ich habe tatsächlich für Loose Depressionen, Panikattacken und so weiter bekommen, weil ich gedacht habe, dafür wird sich niemand interessieren.
Jetzt zählt Tilman Singer aber zu den Shootingstars des internationalen Genrefilms. Ihn selbst überrascht der Erfolg. Und auch die Arbeit im Hollywood-System sei noch gewöhnungsbedürftig.
Es fühlt sich so ein bisschen an, wie ich mich gefühlt habe, in Köln aufzuwachsen, als Leipziger mit Ostfamilie. So ein bisschen mein Zuhause, aber irgendwie auch nicht so ganz zugehörig. So fühlt es sich mit dem Kino vielleicht auch an. Aber das ist nicht unbedingt was Schlimmes. Also ich leide da nicht drunter.
Dabei will Singer sich möglichst wenig verbiegen. Seine Filme sollen nicht alles erklären, sondern offen bleiben. Cuckoo ist selbst für die genre-erprobten amerikanischen Fans eine harte Nuss. In Internetforen wird gerätselt, was mit Gretchen wirklich passiert. Perverse genetische Experimente oder doch die Folgen einer schwangerschaftsinduzierenden Substanz? Nichts davon erklärt der Film. Er hält es stattdessen in einer irritierenden Schwebe.
Ich sehe immer das Ironische in den traurigsten Momenten. Das ist vermutlich irgendwie so eine Strategie, mit dem Leben umzugehen. Aber mir macht es Spaß, wenn Filme die Richtung wechseln auf eine Art und Weise, die ich nicht kommen sehe.
Nicht jede Drehbuchwendung überzeugt, aber Kuku ist seit langer Zeit der originellste Genrefilm aus Deutschland. Clever, unterhaltsam, ambitioniert. Damit fügt Tillmann Singer dem boomenden Trend des Elevated Horrorfilms eine weitere Facette hinzu und etabliert sich als wagemutiger Filmemacher, der sich dabei auch in einer gewissen Kinotradition sieht.
Den sogenannten Elevated Horror, der gefällt mir auch sehr gut. Mir gefällt der Ausdruck nicht so, weil ich glaube, Horror muss nicht elevated werden. Ich finde, Horror ist Hochkultur.
Dabei glaubt Singer auch daran, dass gutes Genre-Kino nicht nur eine amerikanische Angelegenheit bleiben muss. Das Potenzial in Deutschland sei groß, sagt er. Auch deshalb will er nicht nur für Hollywood arbeiten. Aber eines ist für ihn klar, Hauptsache Genre, Hauptsache Kino.
Ich bin nicht ein Genre verschrieben, aber mir gefallen Genre und Genre-Klischees sehr gut, weil man schnell erzählen kann oder Erwartungen aufbauen kann, mit denen man was macht.
Das sagt Tillmann Singer, der Regisseur von Cuckoo. Der Horrorfilm kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos. Jetzt geht es bei Vollbild ausnahmsweise mal nicht um einen Film, sondern um einen Roman. Videotime heißt der und er stammt von dem Schriftsteller Roman Ehrlich. In diesem Roman Videotime erinnert sich ein namenloser Ich-Erzähler zurück an seine Zeit als Teenager in der bayerischen Kleinstadt. An Freunde, Eltern und seltsame Gestalten, die da so rumgelaufen sind. Und ganz wichtig, erinnert sich auch an die Videothek Videotime und die Filme, die er dort von den Eltern ausgeliehen bekommen hat. Roman Ehrlich ist jetzt bei mir im Studio zu Gast und es ist schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ja, was ist das für ein Ort, diese Videothek Videotime?
Ja, also die ist für das Buch der zentrale Ort, zu der eben der Vater hauptsächlich mit dem Erzähler und seinem Bruder regelmäßig geht, um da Filme auszuleihen. Und zu Hause werden die dann illegalerweise auf Leerkassetten überspielt und es wird sich seine Piratenvideothek aufgebaut. Und er ist der zentrale Ort eigentlich auch in der erzählten Gegenwart, in der eben dieser, wie Sie schon sagten, namenlose Erzähler sich zurückerinnert an seine Kindheit und Jugend. Und in dieser Gegenwart ist die Videothek natürlich nicht mehr in Betrieb, sondern verschlossen und er steht da auf dem Parkplatz und erinnert sich daran, wie er eben regelmäßig mit seinem Vater dorthin gegangen ist und das setzt eben eigentlich die ganze Erzählung in Gang.
Sie sind ja selbst auch in einer Kleinstadt in Bayern aufgewachsen, wie der Erzähler in Ihrem Roman. Der Erzähler liebäugelt zwischendurch auch mit dem Beruf des Fernsehtechnikers. Es gibt so ein paar biografische Parallelen zwischen Ihnen und dem Protagonisten in Videotime. Gab es so eine Videothek denn auch in Ihrem Leben?
Ja, tatsächlich. Und tatsächlich auch eine Videothek dieses Namens. Also es gab in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, eine Videotime und es gibt tatsächlich auch noch dieses Gebäude dieser Videothek, das inzwischen natürlich auch leer steht. Also meine eigene Biografie oder mein Aufwachsen und die Umstände dieses Aufwachsens waren schon die Folie auch für das Buch. Also, aber es ist tatsächlich so, alle Figuren in dem Buch sind erfunden. Also es ist jetzt nicht so, dass das meine Lebensgeschichte ist, sondern ich habe das eher so als Einstiegspunkt genommen, um von dort aus dann die Fiktion zu starten. Also ganz am Anfang im Buch spielt auch die unendliche Geschichte von Michael Ende eine ganz wichtige Rolle, beziehungsweise der Film, den der Erzähler zuerst gesehen hat, bevor er das Buch gelesen hat. Und ich würde sagen, vielleicht ist diese Videothek, dieser Ort, diese Familienkonstellation, die eben meinem Aufwachsen so sehr ähnlich ist, vielleicht ist das so was Ähnliches wie das Antiquariat in der unendlichen Geschichte, aus der das Buch geholt wird, um dann aber wirklich auf fantastische Abwege zu geraten.
Ja, was mich auch dazu bringt, dass ja Videotheken heutzutage eigentlich ausgestorben sind, bis auf ein paar wenige Ausnahmen sind die aus den Städten verschwunden. Stattdessen haben wir jetzt Streaming-Anbieter. Wie groß ist aus Ihrer Sicht der Verlust?
Ja, also ich bin grundsätzlich jetzt nicht besonders nostalgisch veranlagt, aber also ich glaube, was mir schon auch sehr nahe liegt, ist, was auch in dem Buch vorkommt, so ein Hang dazu, gerne die Dinge in der Hand zu haben. Also diese physischen Gegenstände der Videokassetten und diese Apparate der Videorekorder, Gerade wenn man die dann aufschraubt, wie es in dem Buch auch passiert, und guckt, was passiert denn da eigentlich, was geht da drin vor sich? Und man begreift es natürlich nicht. Also man versteht irgendwie das Wunder nicht, wie von dieser Kassette, dem Band, über das Gerät das Bild und der Ton in den Fernseher kommen. Aber es ist zumindest, es liegt noch vor einem und kann betrachtet werden. Und das ist natürlich schon was anderes als so ein Ladebalken auf der Seite des Streaming-Anbieters. Und man könnte natürlich auch argumentieren, dass diese Videotheken vielleicht dann doch auch noch soziale Räume gewesen sind, wo die Leute aus dem Ort hingekommen sind. Ich meine, viele wollten vielleicht auch nicht unbedingt dabei gesehen werden, was sie sich da ausleihen, aber zumindest waren es Orte, an denen man zusammengekommen ist oder an die man gehen musste, wo man dann eine Interaktion hatte in der Öffentlichkeit.
Die Filme, um die es im Buch geht, sind allesamt ziemliche Klassiker des Science-Fiction- und Action-Kinos aus den 80er, 90er Jahren. Also Filme wie Total Recall mit Arnold Schwarzenegger, Sie leben von John Carpenter oder Universal Soldier, einer der ersten Hollywood-Filme von Roland Emmerich. Warum sind es ausgerechnet diese Filme, die im Buch die Erinnerungen triggern? Was macht ihren Reiz aus?
Also sie sind tatsächlich ausgewählt vor allem, um auch dem Buch dienlich zu sein. Ich glaube, so kann man es schon sagen. Es gäbe natürlich ganz viele Filme, die unheimlich naheliegend wären, sie in diesem Buch auch mit zu verarbeiten und zu verhandeln. Aber alle diese Filme, die jetzt darin vorkommen, sind für mich zumindest miteinander verwandt und helfen dabei, diese Erzählung über diese Erinnerung an die Familie voranzubringen. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie sich untereinander ähnlich sind und dass in ihnen eigentlich immer gleiche Strukturen wieder erkennbar sind. Also es sind meistens Geschichten davon, wie sozusagen das Chaos oder das Böse in den Alltag einfällt und der männliche Held das dann alles wieder gerade rückt und in Ordnung bringt und dann am Ende die Kleinfamilie zusammenlebt und versucht, das Trauma irgendwie zu vergessen, das da vorher aufgekommen ist. Genau, aber es sind eben diese Filme vor allem im Buch Anlässe, um sich zu erinnern an Situationen, wie die geschaut wurden und mit wem. Und um da eben auch die soziale Dynamik innerhalb dieses Ortes und dieser Zeit darstellbar zu machen. Also ich habe eigentlich nur Filme benutzt, von denen ich das Gefühl hatte, die sind auch sinnbildlich für die Verhältnisse innerhalb dieser Familien dieser Zeit.
Ja, wie Sie sagen, also im Buch ist jeder Film mit spezifischen Erinnerungen, Erlebnissen, Ereignissen verknüpft und jedes Mal hat der Protagonist dann auch auf eine gewisse Weise was dazugelernt. Sind Filme damit auch so eine Art Education sentimentale, also so eine Art Erziehung des Herzens, wie man es ja sonst auch oft über die Literatur sagt?
Ich würde das durchaus schon sagen, ja. Also in meinem Fall ist es auch so, dass ich, da ich ja, wie gesagt, tatsächlich mit dem Erzähler teile, dass ich viel früher mit meinem Vater in die Videothek gegangen bin, wir Filme ausgeliehen haben. Für mich stand das am Anfang. Also ich habe zuerst Filme geguckt und bin über das Filmschauen eigentlich überhaupt erst zur Literatur gekommen. Also ich habe irgendwann dann entdeckt, aha, für manche dieser Filme gibt es ja auch noch Bücher dazu. Und manchmal sind diese Bücher sogar vorher geschrieben worden und nicht hinterher, um nochmal irgendwie sich ein zweites Mal an dem Erfolg zu bereichern. Und darüber habe ich dann erst eigentlich angefangen, wirklich zu lesen und habe dann natürlich schon sehr schnell auch für mich die Vorzüge irgendwie des geschriebenen Wortes entdeckt und dann selber angefangen zu schreiben. Aber die Initiation, würde ich sagen, hat durch den Film stattgefunden, bei mir zumindest.
Ja. Und Filme spielen ja auch immer wieder eine wichtige Rolle in Ihrem Schreiben, ne? Also ja, genau. In Ihrem Roman Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens, da arbeitet die Hauptfigur an einem Horrorfilm mit, oder auch in dem Essay Überfahrt, da spielen Filme eine Rolle. Ja, vielleicht haben Sie die Frage schon teilweise beantwortet, aber trotzdem, warum landen Sie beim Schreiben immer wieder bei Filmen?
Also eben einerseits, glaube ich, weil das meiner Sozialisation entspricht und weil die Filme eben sehr stark mein Schauen geprägt haben und mein Schreiben auch, weil das Schreiben für mich immer auch was sehr Filmisches hat. Also das Erzählen funktioniert bei mir auch auf so eine filmische Art und Weise. Und gleichzeitig ist mir das auch sehr wichtig, im Schreiben die Grenzen verschwimmen zu lassen zwischen dem, was man als Realität behauptet, und dem, was so an Kultur, also Film, Theater, Literatur auch noch mit reinkommt. Also dass es keinen Unterschied macht, ob man jetzt jemanden in den Kopf schaut oder in den Fernseher guckt oder ein Buch liest, zumindest innerhalb des literarischen Textes. Was auch, würde ich sagen, meiner Selbst- und Weltwahrnehmung entspricht. Also dass es auch immer darum geht, diese Grenzen zu befragen.
im Filmmagazin. Hier also eine ausdrückliche Buchempfehlung, Videotime von Roman Ehrlich. Das Buch ist erschienen im Verlag S. Fischer. 368 Seiten kosten 26 Euro. Und ja, vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Ehrlich.
Ich danke sehr.
Welche Filme sind gerade in anderen Ländern richtig erfolgreich und warum? Das kann man gerade im Humboldt-Forum in Berlin erfahren bei der Filmreihe Box Office Around the World. Dort kann man den ganzen August über Kassenschlager aus der internationalen Filmszene sehen, wie die Horrorkomödie Street 2 aus Indien, ein Film, bei dem sich Männer vor einer mystischen Mörderin fürchten müssen.
Rule number one, whatever happens, not step out of the house alone. Only those men are safe whose houses have the words, "All three come tomorrow," written on their walls.
Ja, ein Ausschnitt aus Street 2. Die Filmjournalistin Elena Bhavanpuri hat sich im Humboldt-Forum umgetan und war unter anderem dabei bei Street 2, dem Eröffnungsfilm von Box Office Around the World. Ja, Elena, was war das für eine Kinoerfahrung?
Also zugegeben, da verblasst echt das deutsche Kinopublikum im Gegensatz zu den indischen Leuten. Ganz viele aus der indischen Community waren versammelt im Humboldt-Forum in Berlin. Es war komplett ausverkauft und jedes Mal haben sie geschrien, geklatscht, gelacht, wenn ein neuer Schauspieler auf die Leinwand kam. Es war sehr eindrücklich. Street 2 ist der Nachfolger einer indischen Filmreihe, die Bollywood, leichte Comedy und eher trashigen Horror kombiniert und damit wirklich alle Rekorde in Indien gebrochen hat. Und das Humboldt-Forum hat es geschafft, schon am Tag nach der Premiere in Indien den Film hier zu zeigen. Also wer so amerikanische Horrorkomödien wie Scary Movie oder Jennifer's Body kennt, der Film geht in die Richtung, eine mysteriöse Frau, die Männer jagt. Und das war durch viele Kooperationen möglich, diesen Film hier zu zeigen. Im Fall von Indien war das die Berliner Gruppe Masala Kraut, die Filmscreenings in Deutschland organisiert. Und Rahul aus Mumbai, der lebt schon seit 3 Jahren in Berlin, war jetzt aber das erste Mal im Humboldt-Forum. Er hat mir verraten, was diesen Film für Indien so gewagt macht.
It's just a very funny take on misconceptions or I would say disbeliefs of Indian people.
Also es ist ein lustiger Bruch mit Irrglauben oder Aberglauben der indischen Bevölkerung. Es ist eher leichte Kost. Und was Menschen vielleicht früher glaubten, also Geister, Gespenster, das ist etwas, worüber sich die junge Generation eher heutzutage lustig macht. Und beeindruckend war bei der Eröffnung, finde ich ehrlicherweise, weniger der Film als die kulturelle Erfahrung drumherum. Also durch das Gespräch mit Rahul habe ich auch nochmal diese tiefere Ebene verstanden. Es geht um eine Art Emanzipation weg vom Aberglauben der Eltern- und Großelterngeneration.
Der Film war ja jetzt der Eröffnungsfilm für dieses Festival Box Office Around the World. Das ist ja ein interessantes Konzept, erfolgreiche Filme aus der ganzen Welt zu zeigen. Dazu gibt es dann auch noch Theaterperformances, Panel Talks. Was ist dieser Gedanke bei dieser Reihe?
Also bei Street 2 war richtig eine Theatergruppe dabei, die den ersten Teil reenacted hat, damit quasi auch das nicht-indische Publikum versteht, was dieser Kosmos überhaupt bedeutet. Beim thailändischen Film, da ging es um Tod und Trauerkultur und da war tatsächlich ein Bestatter zu Gast, der diese Rituale erklärt hat und eingeordnet hat. Also Box Office Around the World versucht, Lerneffekte und Unterhaltung zu kombinieren. Welchen Humor hat eine bestimmte Community? Wie reagieren sie im Kino? Das ist der Anspruch der Veranstaltung. Einerseits große vertretene Migrationsgruppen in der Stadt sichtbar zu machen, ihre Kinokultur zu zeigen, aber andererseits eben auch dieses Publikum im Humboldt-Forum zu vermischen.
Also miteinander ins Gespräch zu kommen, das versucht das Humboldt-Forum Berlin ganz aktiv. Wie gut funktioniert das?
Ich hatte den Eindruck, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert, auch wenn es ein paar Anläufe braucht. Also im ersten Moment fühlt man sich vielleicht fremd und dann nach dem zweiten, dritten Lacher kommt man einander irgendwie näher. Also das Gleiche gilt für den nigerianischen Film A Tribe Called Judah. Da geht es um eine Rikscha-Fahrerin, die 5 Söhne aus 5 verschiedenen Ehen mit 5 verschiedenen Ethnien hat. Also es war irgendwie so sehr multikulturell gedacht und ein deutlicher Kontrast zu dem, was wir vielleicht glauben, über Nigeria zu wissen, das sagt Kuratorin Dorothee Wenner.
Man erfährt viel über Lebenswirklichkeiten in Nigeria, über die wir im normalen Nachrichtenprogramm, wo wir einfach nur immer auch alles reduziert sehen auf die Probleme der jeweiligen Länder. wo das Kino eine Möglichkeit hat, eben auch Alltag zum Beispiel aus Nigeria zu zeigen.
Das gleiche gilt für das brasilianische Drama A Festa de Leo. Da werden die Favelas in Rio de Janeiro in einem anderen Kontext gezeigt. Nicht als Hintergrund für brutalen Gangsterfilm und auch nicht als absolutes Urlaubsparadies, sondern in einem Familienalltag über Zusammenhalt und aber auch Geldprobleme anhand des Geburtstags eines jungen Fußballtalents Leo, der 12 Jahre alt wird.
Was macht denn diese ausgewählten Filme eigentlich in ihren jeweiligen Ländern so erfolgreich?
Ja, das bleibt im Kino immer so ein kleines Mysterium. Also beim indischen Film war es für mich überhaupt keine Überraschung. Dieses Superhelden-Marvel-Phänomen trifft aber auf eigene Symboliken. Da hat mich der Erfolg nicht gewundert. Aber beim thailändischen Film, der eher so sehr low-budget und ganz lokalspezifisch war, hat mich das schon auch beeindruckt. Vielleicht muss man den Erfolg aber auch nicht immer verstehen. Also es ist an sich schon auch interessant, nicht westliche Filme mit hauptsächlich nicht westlichem Publikum zu sehen. Und man kann sich auch selber einen Eindruck machen, Street 2 aus Indien wird heute und morgen nochmal in Berlin und in Wiesbaden gezeigt. Die anderen Filme sind noch nicht in Deutschland verfügbar, aber die Vorgänger, also zum Beispiel Battle on Buka Street aus Nigeria von der gleichen Regisseurin des jetzigen nigerianischen Films, ist schon bei Amazon Prime.
Also einiges beim Streamingdienst zu sehen, aber aktuelle Filme und das Kinoerlebnis, das gibt es im Humboldt Forum Berlin. Noch bis zum 31. August gibt es das dort. Kassenschlager aus der internationalen Filmszene ist zu sehen beim Filmfestival Box Office Around the World. Und Elena Bhavanpuri war für uns dort.
I'll be back.
Er ist tatsächlich das ein oder andere Mal zurückgekommen, Arnold Schwarzenegger als Terminator. In 4 Kinofilmen hat Schwarzenegger den Killer-Roboter aus der Zukunft gespielt. Nach insgesamt 6 Kinofilmen, einer Fernsehserie und 2 Webserien, da könnte man meinen, die Terminator-Geschichte ist langsam mal auserzählt. Aber James Cameron arbeitet wohl gerade an einem neuen geheimen Terminator-Projekt. Und am Donnerstag läuft auf Netflix eine neue Serie aus dem Terminator-Universum an, Terminator Zero.
Kurz nach ihrer Aktivierung wird die KI weltweit Nuklearwaffen zünden. Die Menschheit hat immer noch eine Chance. Wir müssen nicht kampflos aufgeben. Kokoro, in dir schlummert die Macht, uns alle zu retten.
Ein Ausschnitt aus Terminator Zero, einer Serie, die aber dann doch ein bisschen anders funktioniert als ihre Vorläufer, denn es ist ein Anime aus Japan. Regie geführt hat Masashi Kudo und mein Kollege Kai Sarabi hat sich die Serie angesehen. Kai, wie japanisch wird es denn in der Serie?
Die ist schon sehr japanisch. Also es geht ja erstmal darum, dass ein Terminator aus dem Jahr 2022 zurückgeschickt wird ins Jahr 1997, genauer gesagt an den 29. August 1997. Und wer Terminator kennt, wer das Terminator-Universum kennt, der weiß, das ist der sogenannte Tag des jüngsten Gerichts. Das ist der Tag, an dem die böse KI Skynet die Macht übernimmt und die Menschheit mit einem Atomschlag vernichtet. Und dieser Terminator hat es auf den Wissenschaftler Malcolm und seine Kinder abgesehen, weil Malcolm nämlich an einer KI namens Kokoro arbeitet, die Skynet die Stirn bieten könnte. Dem Ganzen wird auch noch die Rebellin Aiko aus der Zukunft hinterhergeschickt, die den Terminator aufhalten soll. Und das Ganze spielt in Japan. Und dieses Japan ist halt auch so ganz anders als das Amerika, in dem die bisherigen Terminator-Filme gespielt haben. Der auffälligste Unterschied ist, dass Roboter in diesem Japan 1997 schon fest zum Alltag gehören. Und auch wichtig für die Handlung, es sind kaum Schusswaffen im Umlauf in Japan. Das heißt also, sowohl die Rebellin Aiko als auch der Terminator, die müssen da so ihren Erfindungsreichtum unter Beweis stellen.
Also dann doch alles so ein bisschen anders. Terminator ist ja ein sehr großes Universum mit einem sehr eigenen Franchise. Wie fügt sich denn diese neue Serie in die Reihe der bisherigen Terminator-Filme und Serien ein?
Ja, das finde ich ganz interessant, weil sie eigentlich dieses Terminator-Franchise mit seiner ganzen Mythologie und den ganzen Vor- und Nebengeschichten nimmt und versucht, so weitgehend ihr eigenes Ding zu machen. Ein paar Eckpfeilern kommt sie natürlich nicht vorbei. Also es gibt natürlich so Fanservice-Momente wie bestimmte Zitate, die ausgesprochen werden oder der Terminator, der sich als Polizist verkleidet und auf dem Polizeimotorrad dann auf die Jagd geht, so wie Robert Patrick das gemacht hat in Terminator 2. Aber ansonsten ist die Serie an vielen Stellen überraschenderweise weniger Action betont, sondern versucht sich eher so an philosophischen Fragestellungen. Und Wenn man das Produktionsstudio dahinter kennt, dann überrascht es aber auch nicht so ganz. Die Firma heißt Production IG und die ist unter anderem verantwortlich für den Klassiker Ghost in the Shell. Das ist ein Anime von 1995, ein richtiger Science-Fiction-Klassiker und ein sehr meditativer Film, der so Fragen des Körper-Geist-Dualismus bearbeitet, halt aber eben im Gewand eines Science-Fiction-Action-Krachers, wurde auch vor einigen Jahren geremaked mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Und Terminator Zero versucht sich eben über weite Strecken an Ähnlichem, aber scheitert auch ein bisschen daran, dass die Philosophie im Terminator-Universum einfach nicht so viel hergibt. Es gibt halt dieses klassische Zeitreiseproblem, also die Frage, kann man die Zukunft ändern, wenn man jemanden aus der Zukunft in die Vergangenheit zurückschickt oder ist alles schon passiert? Und es geht eben auch um die Frage, was Menschen eigentlich zum Menschen macht und warum sie es wert sind, gerettet zu werden vor Skynet. Aber die Antworten, die die Serie findet, die sind für meine Begriffe leider ein bisschen flach geraten.
Du hast eben schon gesagt, die Serie ist weniger Action betont. Nur ist es aber so, dass bei den Terminator-Filmen ja sehr viel Action dabei ist. Wie geht denn diese Serie mit der Action um?
Ja, also die Action in den Terminator-Filmen, die ist ja immer sehr physisch. Also es ist so Metall auf Metall, da sprühen Funken, da bricht auch mal der ein oder andere Knochen. Und in der Zeichentrickserie ist es naturgemäß jetzt nicht ganz so physisch. Da hat die Serie einfach ein bisschen das Problem, dass auch die letzten Filme hatten, die sich mehr auf Computereffekte verlassen haben. Damit diese Körperlichkeit, diese Action rüberkommt, da braucht es eben wirklich die physische Präsenz von einem Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger oder auch wie einer Linda Hamilton zum Beispiel. Und der Anime versucht schon auch, diese Körperlichkeit herzustellen. Aber der macht das, indem er sehr viel spritzendes Blut und Hirn zeigt. Also wer so ein bisschen zimperlich ist, was Gewaltdarstellung angeht, für den ist das auf jeden Fall keine Serie. Und am Anfang funktioniert dieser Kontrast zwischen sozusagen der Verletzlichkeit der menschlichen Körper und der nahezu Unkaputtbarkeit der Maschinen noch total gut. Aber für mich hat sich dieser Effekt dann so im Laufe der 8 Folgen auch ein bisschen abgenutzt. Aber dafür gibt es packende Verfolgungsjagden. Und man muss auch sagen, diese Spannungskurve, die trägt sich über die 8 Folgen auch total gut und hängt nicht einmal durch.
Heißt es, würdest du die Serie denn generell empfehlen und wenn ja, wem?
Ich glaube, ich würde sie Terminator-Fans nicht unbedingt empfehlen, weil die wahrscheinlich so ein bisschen davon irritiert sind, wie sehr japanisch diese Serie eigentlich erzählt ist. Aber natürlich bleibt zu hoffen, dass sie sich trotzdem darauf einlassen, weil die Serie schon echt spannend und stimmungsvoll ist. Vor allem Anime-Fans dürften auf jeden Fall bei der Serie auf ihre Kosten kommen. Ich selber finde die Serie überraschend gelungen. Ich finde, sie hätte am Ende ein bisschen mehr Risiken eingehen können, aber es läuft ja auch alles auf eine 2. Staffel hinaus. Also da sehe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial.
Mein Kollege Kai Sarabi über die neue Serie Terminator Zero. Die startet am kommenden Donnerstag exklusiv bei Netflix. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk Audiothek. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.